Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Fake News. Warum die meistgeteilten Stories über Angela Merkel nicht stimmen.
Facebook. Deutsche Kurse für Journalisten gestartet.
WhatsApp. Volontäre testen junges Politikformat auf dem Messenger.
Was kommt? Über diese Sendung freuen wir uns nach der Sommerpause.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Carsten Schmehl. Für BuzzFeed News hat er alle auf Facebook geteilten Artikel über Angela Merkel innerhalb der letzten 5 Jahre ausgewertet. Dabei hat er Folgendes herausgefunden, Zitat: Der Großteil der erfolgreichsten deutschsprachigen Artikel über Angela Merkel auf Facebook sind Fake News. Die Analyse zeigt, dass die erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel zum Großteil nicht von Journalisten geschrieben wurden und sich oft gegen Angela Merkel richten oder sogar mit Lügen hetzen. Nur 3 der 10 erfolgreichsten Artikel stammen von klassischen Medien. Die Recherche zeigt, dass es Fake News auf Facebook vor allem beim Thema Flüchtlinge offenbar sehr viel leichter haben als die oft wahrheitsgetreue Arbeit traditioneller Medien und dass rechte Facebook-Seiten mittlerweile für eine enorme Verbreitung sorgen können.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Was denkt ihr eigentlich, wenn ihr solche Analyseergebnisse hört? Ich kann euch jedenfalls sagen, was ich gedacht habe. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich genau diese Nachricht doch schon mal irgendwo gelesen hatte. Ist doch ein alter Hut, der irgendwie sowieso niemanden mehr überrascht, dachte ich. Und dann habe ich festgestellt, dass Carsten Schmehl den Beitrag erst gestern Nachmittag gepostet hat. Und ups, dachte ich dann. Und das hat mich irgendwie schon erschrocken. Bin ich bei dem Thema Fake News inzwischen eigentlich schon so abgestumpft oder gar gleichgültig? Ich will jetzt die Bedeutung bewusst gestreuter Falschnachrichten und Fake News auch nicht überbewerten. Sie sind da, aber welchen Einfluss sie tatsächlich haben, das weiß man nicht so genau. Steht da auf einem anderen Blatt. Kein Grund zur Panik insgesamt vielleicht. Aber scheißegal sollte uns das Thema trotzdem nicht sein. Im Gegenteil, wir müssen sensibel bleiben, das habe ich mir vorgenommen, und genau hinschauen. Und das jeden Tag. Das ist mir heute wieder bewusst geworden. Dafür danke an Carsten Schmehl.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Facebookende Medienmagazin hört ihr hier.
Letzte Nacht, da haben, glaube ich, wieder ziemlich viele Augen gespannt darauf geblickt, was Mark Zuckerberg an neuen Quartalszahlen für das zweite Quartal des Konzerns präsentieren wird. Das hat er getan. Und unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, was er präsentiert hat, sind ja erstmal reine Zahlen, kann Facebook damit ziemlich zufrieden sein. Also da steht so eine Zahl wie 9 Milliarden Dollar Umsatz, also erstmals über der 9 Milliarden Dollar Marke und noch eine Marke geknackt, nämlich die 2 Milliarden Dollar Marke, Nutzermarke pro Monat. Also das sind 2 Zahlen, da freut sich Facebook drüber. Wobei man sagen muss, wo kommen eigentlich diese neuen Nutzer her? Nicht unbedingt aus den USA, Kanada und Europa, sondern eher aus Asien und anderen Teilen der Welt. Hier bei uns in Europa und auch in Nordamerika, da stagniert das Ganze eher. Allerdings das Geld, das verdient Facebook vor allem da. Und daher eben auch diese großen Umsatzzahlen. 47% im Vergleich zum letzten Jahr, zum Vorjahreszeitraum, hat Facebook dazugelegt. Und das meiste davon, wo kommt das her? 3-mal darfst du raten. Aus welchem Bereich?
Werbung.
Ja, aber wo Werbung?
Ach so, Mobile.
Ganz genau. Ja. Ja, also mittlerweile macht 87% aller Werbeeinnahmen sind Mobile-Werbeeinnahmen. Und damit das noch mehr wird, ne, Facebook ist ja auch nicht für Bescheidenheit sozusagen bekannt, wollen sie dann jetzt eben, das testen sie zum Teil ja auch schon in ihren Messengern, nämlich bei WhatsApp unter anderem auch demnächst Werbung ausstreuen. Ist ja auch schon ein bisschen durch die Nachrichten gegangen. Aber da sei man noch ganz am Anfang und verspricht sich natürlich große Potenziale. Also so weit erstmal vielleicht der Pulscheck, was die Zahlen angeht. Und dann gab es ja noch was Neues von Facebook. Das fand ich ehrlich gesagt eigentlich viel spannender. Wir kennen das Ganze ja schon unter dem Stichwort Facebook Journalism Project. Die haben ein Facebook-Zertifikat für Journalisten vorgestellt zu Beginn des Jahres. Und es ist quasi ein kostenfreier Kurslehrplan, so ein Curriculum, mit Hilfe dessen eigentlich Journalisten Fertigkeiten sich aneignen sollen, um Facebook und Instagram eben besser zu verstehen und noch besser vor allen Dingen für ihre Arbeit zu nutzen. Also da geht es dann um die Produktion von Nachrichten, über Storytelling in ganz neuen Formaten, aber eben auch um das Thema Interaktion mit den Abonnenten. Soweit war das bekannt seit Anfang des Jahres. Jetzt, und das ist neu, gibt es das nicht nur noch in Englisch, sondern ab jetzt eben auch in Deutsch und auch, glaube ich, noch in 8 weiteren Sprachen. Und das finde ich ziemlich spannend. Daniel, du hast dir das, glaube ich, nochmal näher angesehen. Auch ich mit meinen bescheidenen sozusagen Englischkenntnissen kann also jetzt Facebook lernen, weil ich kann es auf Deutsch tun.
Ich habe es irgendwie auf Englisch, die Kurse habe ich mir die auch noch nicht gegeben. Ich finde das jetzt auf Deutsch spannend, da so ein Zertifikat zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie von der Mark Zuckerberg University oder
ich
so.
Ich hoffe, dass das auch selbst unterschreibt. Wobei das wahrscheinlich eher so ist, wie früher bei den Bundesjugendspielen war auch so, wo so eine aufgedruckte Unterschrift vom Bundespräsidenten.
Wir haben ja in dieser Woche auch nochmal so ein paar Videos gesehen, was man mittlerweile auch schon so mit Algorithmen für realistische Videos von Personen machen kann, dass es dann Videos gibt, dass sie etwas sagen, was sie eigentlich nie gesagt haben. Vielleicht gibt es dann auch so ein Mark Zuckerberg-Video, wo er einen lobt, dass man den Abschluss gemacht hat oder so. Könnten die ja alles machen mit ihren großen Maschinen. Aber erstmal geht es darum, Journalisten Grundkenntnisse für die eigene Arbeit auf Facebook zu vermitteln. Weil ehrlich gesagt, so als Journalist haben wir so, ja, jeder hat so seine Methoden, um mit Facebook zu arbeiten. Einmal, um selber Inhalte zu verbreiten. Aber es geht auch um ein paar andere Punkte, so Recherche zum Beispiel. Mhm. Und ich habe mir das mal angeschaut, also das Ganze heißt Facebook Blueprint. Es gibt einen richtigen Katalog an unterschiedlichen Kursen, die man nutzen kann. Man kann sich dann auch seinen Kursverlauf anschauen und am Ende sogar Prüfungen planen. Also bevor man so ein Zertifikat bekommt, muss man dann auch einen richtigen Kursverlauf absolvieren. Und da gibt es ganz verschiedene Module, die ich nutzen kann. Und als erstes so zum Beispiel wird mir angeboten, ein Kurs, der heißt so, nutzen Journalisten Facebook und Instagram optimal. Da heißt es...
Hört sich nach einer rhetorischen Frage an.
Du erfährst, wie Journalisten Facebook und Instagram nutzen können, um Content zu entdecken und zu verbreitern und mit ihrer Zielgruppe zu interagieren. Außerdem wird erläutert, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen sie ihre Informationen schützen. Das ist schon mal gut. Dann gibt es sehr interessant, sehr viel Wert wird auf das Thema Live-Video auch dann gehalten, nämlich einmal Zielgruppen vergrößern und sich mit ihnen verbinden, mit Facebook Live. Das ist dann auch so ein Kurs in der Anfängerkategorie. Oder aber auch hochwertige Live-Videos mit der API. Also wenn man dann das nicht nur vom Smartphone streamen möchte, sondern vielleicht auch einen eigenen Video-Feed durchschleusen. Das ist dann ein Kurs mit Vorkenntnissen. Oder das finde ich auch interessant, mit Instant-Articles mitreißende Geschichten erzählen. Auch dieser Fokus auf mitreißende Geschichten, das muss ich mir unbedingt anschauen. Instant Articles sind ja schon allein deswegen interessant, weil ich da auch als Inhalteanbieter die Möglichkeit habe, über ein System, was jetzt ja auch allen offen steht, auch Geld zu verdienen. Also dadurch, dass man sich dann die Werbeanzeigen mit Facebook teilt.
Ist das denn auch Thema, inwieweit man sozusagen seine journalistischen Produkte monetarisieren kann? Vermutlich eher noch nicht so, ne?
Es gibt hier, wenn ich mir das mal anschaue, auch noch ganz andere Kategorien. Diese Kategorien bei den Kursen ist jetzt erstmal unter Publisher-Tools. Aber es gibt hier auch nochmal verschiedene andere Themen, zum Beispiel wie ich auch selber Werbeziele oder auch Werbeanzeigen, die ich dann selber in dem Netzwerk schalte, dann auch nutzen kann. Es gibt eigene Kurse nur zu Instagram, nur zu Messenger, auch für kleine und mittlere Unternehmen, wie sie dort unterwegs sein können. Und das ist schon interessant. Oder wie wähle ich zum Beispiel die richtige Zielgruppe aus? Da gibt es auch Kurse zu. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Also es gibt ja sehr viele Blogs, die sich mit Facebook beschäftigen und auch dort was unterbringen. Ich glaube, die wenigsten hatten mal so auf dem Schirm, dass man so diese Kurse machen kann. Ich habe mal geschaut, wie umfangreich die sind.
Ja.
Und wenn ich mal so einzelne Module mir zusammenklicke, um dann auch zum Abschluss zu kommen, das ist eine unterschiedliche Länge. Da hat man irgendwie so zwei, die 16 Minuten dauern, weil wenn man da selbstgesteuert durchgeht, dann kommt noch ein Halbstundenkurs und dann einer, der noch ein bisschen länger ist. Also so in 2-3 Stunden kann man da schon echt einiges schaffen. Und ich glaube, auch wenn man schon gute Kenntnisse hat, da kommt man schon auch zum einen oder anderen Tipp oder dass einem auch nochmal so die Zusammenhänge besser klar werden.
Kann das eigentlich jeder machen? Ja.
Ja. Das ist einfach ein Link, den kann ich auch gleich nochmal persönlich twittern unter twitter.com/fine, wie Bino nur mit F. Und da findet ihr jetzt auch gerade den Link, da ist das verlinkt. Also Facebook for Journalism Tips and Courses, wenn man da draufklickt, da kann man das dann auch alles selber ausprobieren. Das ist sehr gut.
Und am Ende kann ich es mir drucken, das Zertifikat.
Ja, dann kannst du es dir runterladen. Und ich weiß nicht, wenn du dann am Ende diese Prüfung machst, was du dann, kannst du dir hinhängen. Oder auch bei deinen Bewerbungsunterlagen, Herr Peller, wenn du dich für die nächste Sendung hier wieder bewirbst, dann dabei legen.
Oh Gott, stell dir mal vor, ich müsste für jede Sendung einen Facebook-Kurs absolviert haben. Na, wir reden da heute nicht drüber.
Wir werden es aufnehmen, Herr Peller. Der Vorschlag wird geprüft. Also auf jeden Fall gute Sache. Das Ganze gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und ich glaube, für viele Journalisten, die noch ein bisschen mehr aus Facebook rausholen wollen, ein bisschen näher an die Nutzer ranrücken wollen, ist das eine gute Möglichkeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das WhatsAppende Medienmagazin.
Wir haben schon gerade drüber gesprochen. Mark Zuckerberg jubelte in dieser Woche. Mehr als 1 Milliarde Menschen nutzen täglich aktiv seinen aufgekauften Messenger WhatsApp. Auch in Deutschland gehört WhatsApp zu den am meisten genutzten Apps.
Szenenwechsel. Gucken wir auf die Bundestagswahl. Da fragen sich nämlich viele Medienmacher, wie sie mit ihrer Politikberichterstattung ja ein junges Publikum erreichen können.
Die Volontäre der Axel Springer Akademie haben sich überlegt, man kann doch beide Dinge unter einen Hut bringen. Und das haben sie auch bei einer Projektarbeit, die sie im letzten Monat durchgeführt haben, mal ausprobiert. Sie haben ein WhatsApp-Format mit dem Namen Schotti ins Leben gerufen. Das Ziel: Politikberichterstattung für Erstwähler, die Jugendliche wirklich interessiert. Via WhatsApp wollten die Volontäre die jungen Leute da abholen, wo sie online die meiste Zeit verbringen. Sagen sie zumindest, ob es geklappt hat.
Was sie auch sagen, ist, dass dieser Journalismus anders funktioniert. Fängt schon dabei an, erstmal an die Mobilnummer der Nutzer zu kommen und hört ja bei der Aufbereitung von Inhalten noch lange nicht auf. Unter den Volontären, da ist auch Hanna Schwer und wir haben sie in ihrer Zeit bei Radio Q, dem Campusradio für Münster, kennengelernt, wo wir ja auch mal waren.
Tja, und was Hanna Schwer und ihre Mitvolontäre so bei diesem Projekt gelernt haben und was sich auch vielleicht andere Medienmacher davon abgucken können, das klären wir in dieser Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien, denn Hanna ist bei uns. Hallo Hanna.
Guten Abend.
Hallo.
Ja, wie seid ihr denn auf Schotti gekommen? War es so, wie wir das dargestellt haben?
Ja, also auf jeden Fall haben wir uns erstmal überlegt, was können wir im Wahljahr für junge Leute eigentlich Neues entwickeln, Neues machen. 3,5 Millionen Menschen werden im September das erste Mal wählen. Also das ist auch schon eine ganz schön große Zielgruppe und genau die wollten wir eben erreichen. Und da haben wir uns ziemlich lange damit auseinandergesetzt, wo sind diese 22-Jährigen, so alt sind die ja dann ungefähr, wo halten die sich auf? Und das ist eben vor allem bei WhatsApp.
Was habt ihr denn gewusst, dass ihr gesagt habt, ey, das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht machen müssen, was man vielleicht so traditionell oder vielleicht mal früher gemacht hat, wo ihr sagtet, okay, das sollten wir auf keinen Fall machen, um sie zu diesem Thema zu erreichen.
Du meinst jetzt an Plattformen?
Ja, also oder zum Beispiel, was weiß ich jetzt, Zeitung drucken oder so.
Also für uns war relativ schnell klar, dass wir zum Beispiel Snapchat nicht machen, weil diese Altersgruppe noch nicht so auf Snapchat sind. Das sind ja vor allem 13- bis 14-Jährige. Und Zeitung war für uns auch klar, dass wir nicht machen, weil wir wollten wirklich was Digitales auf die Beine stellen und auch wirklich was Neues machen, was noch nie so richtig zuvor gemacht wurde. Und man muss sagen, so das Massenmedium WhatsApp, das hat bisher irgendwie auch noch niemand so richtig geknackt, also abgesehen jetzt von vielleicht ein paar Newslettern.
Vielleicht habt ihr das ja geschafft, aber vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was ihr genau bei Schotti eigentlich macht oder gemacht habt.
Ja, vielleicht erstmal noch zum Namen. Also ja. Schotti hatten wir uns ausgedacht. Der Name kommt so daher von einem kleinen Shot, weil so das Prinzip von uns war so eine kleine Dosis Nachrichten und Informationen, die dann aber schon auch reinhaut sozusagen.
Das ist also eine Saufidee.
Ich wollte sagen, ich musste da gerade an Alkohol denken, aber ja, das ist wahrscheinlich auch so gewollt.
Genau, und so kamen wir zum Namen und Schotti findet auf WhatsApp statt und da haben wir ungefähr so 4-mal am Tag was gepostet. Wir haben da angefangen mit einer morgendlichen News-Sprachmemo, die war so circa 3 Minuten lang mit einem Update in den Tag. Abends gab es auch nochmal ein News-Update, so als Kompakt-News, allerdings quasi als Textnachricht. Und dann haben wir jeden Tag eine Status-Reportage gemacht. Ich weiß nicht, ob Status so allen was sagt. Das ist ja auch noch relativ neu. Das ist quasi bei WhatsApp so eine Funktion, bei der man Stories machen kann. Also so wie bei Snapchat.
Also die Insta-Stories, ne? Auch,
ja, genau.
Die haben das auch. Oder bei Facebook gibt es ja offiziell diese Funktion auch, aber ich glaube, das nutzt niemand.
Ja, also ganz spannend. Ich habe heute Morgen erst die Zahlen von Mark Zuckerberg gesehen. Der hat heute Quartalszahlen veröffentlicht und das hat mich auch echt überrascht. Mittlerweile nutzen 250 Millionen Menschen diesen WhatsApp-Status. Das ist weitaus mehr, als Leute auf Snapchat sind. Das wussten wir damals noch nicht. Bei uns war das einfach so der Pioniergeist. Wir wollten das mal ausprobieren, ob bei WhatsApp sich quasi Leute auch Reportagen angucken würden in diesen Stories. Und das war eben ein Element. Und Neben den Statusreportagen haben wir außerdem abends noch einen Livestream auf Facebook gemacht und den dann quasi über WhatsApp sozusagen den Link verschickt.
Das ist nämlich ganz interessant, dass ihr diesen WhatsApp-Kanal, wo ich mich dann anmelden kann, ja, sag ich mal so, als Kern genommen habt, aber drumherum ist sind auch noch andere Sachen passiert, ne? So kann ich mir das vorstellen, wo ihr dann darüber hingewiesen habt.
Also im Prinzip haben wir versucht, so viel wie möglich in der App WhatsApp zu bleiben, weil wir wirklich die Leute da abholen wollten, wo sie auch sind, und Links klicken, das ist ja immer so ein bisschen unbeliebt. Nur leider, also bei uns war es so, wir haben über WhatsApp extrem viel Feedback auch bekommen, extrem viele Fragen, und da hat das hat das Format so ein bisschen gesprengt, deswegen wollten wir eben einen Facebook-Livestream machen, um das so ein bisschen zu beantworten, was da alles zurückkam.
Aber wenn du jetzt sagst, ihr habt viele Fragen bekommen, das heißt schon, euer erstes Ziel sozusagen dahin zu gehen, wo die Zielgruppe ist, das habt ihr geschafft. Also ihr habt tatsächlich auch Leute damit erreicht.
Ja, also innerhalb der ersten Woche haben wir insgesamt 2500 Anmeldungen bekommen. Ich war davon ehrlich gesagt auch selbst überrascht. Ich kann mich noch genau erinnern, wir saßen am zweiten Tag in der Redaktion und auf einmal fing das Handy an zu vibrieren und hörte irgendwie für eine Stunde oder so nicht mehr auf. Also wir haben das ja auch alles manuell gemacht, ohne Chatbot. Also da saßen diese 18 Volontäre eben dahinter und haben alles manuell quasi Nummern eingespeichert und so weiter. Und das hat uns echt selbst überrascht, wie sehr das bei den Leuten tatsächlich ankam.
Aber ich muss ja sagen, gerade so eine Zielgruppe, eigentlich telefonieren ist doch uncool. Wie gehen die denn so mit den Telefonnummern um, die rauszugeben, um sich da anzumelden? Da hast du mal gesagt, Handynummern zu bekommen ist einfacher als im Nachtclub. Was meinst du damit? Das hätte ich nicht gedacht.
Naja, also wir haben darüber auch lange diskutiert. Würden die uns tatsächlich ihre Nummer geben? Ich meine, das ist schon echt privat. Man ist da wie ein Freund für die als Medium. Und da hatte eine Volontärin, eine Kollegin von mir gesagt, naja, ich gebe ja wildfremden Leuten nachts auch mal im Nachtclub meine Nummer. Und da mussten wir alle lachen. Deswegen hat der Vergleich irgendwie schon quasi gezogen. Also weil tatsächlich die Leute bereit waren, uns ihre Nummer zu geben, obwohl sie Schotti ja eigentlich nicht kennen und obwohl Schotti ja bis dato noch gar kein so richtiger Name war. Aber das war also kein großes Problem wirklich, und wir hatten das Gefühl, dass die Leute da relativ frei mit ihrer Nummer umgehen.
Aber wie seid ihr überhaupt an die Leute rangekommen? Wie habt ihr euch auf euch aufmerksam gemacht? Das wollte ich fragen.
Ach so, also wir haben eine Social-Media-Kampagne hauptsächlich gemacht. Wir haben sehr, sehr wenig Geld für Werbung ausgegeben, aber wir haben eben bei der Axel Springer Akademie auch so ein bisschen unsere Kontakte zu anderen Medien ausgespielt und haben über Facebook da, über Posts sehr viel Leute quasi erreicht und haben dann immer wieder auf Facebook auch unsere Nummer geteilt. Aber wie ich ja schon vorhin gesagt habe, auf Facebook ist unsere Zielgruppe eigentlich ja gar nicht mehr so richtig. Also das war nicht das Einzige. Wir sind auch tatsächlich an Schulen gegangen, zu Konferenzen gegangen, haben die Leute auf der Straße quasi gefragt, hey, was würdet ihr euch wünschen, wenn wir so ein WhatsApp-Format machen? Und wir sind auch in ein paar WhatsApp-Gruppen reingekommen und haben darüber viele Anmeldungen bekommen.
Was mit Medien? Das Erstwähler-Medienmagazin. Wir blicken weiter auf Schotti, ein Experiment von den Volontären der Axel Springer Journalistenakademie oder der Axel Springer Akademie, an der die Journalisten des Hauses ausgebildet werden. Und dort gehört zum aktuellen Ausbildungsteam die Hanna Schwer dazu. Und Hanna ist weiter unser Gast. Hanna hat gerade schon berichtet, wie sie mit Schotti, einem WhatsApp-Dienst für die Erstwähler-Generation, Politik wieder attraktiv machen wollten.
Hanna, ihr habt ja einiges, glaube ich, an Learnings mitgenommen aus dem Projekt. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass man als zum Beispiel darüber nachdenken sollte, über den Speicherplatz seiner User. Also das hat mich erstens überrascht, und ich hätte niemals darüber nachgedacht, an den Speicherplatz meiner User zu denken. Warum sollte ich das trotzdem tun? Und wie wirkt sich das auch aus auf die Inhalte, die ich anbiete?
Naja, also es ist einfach so, dass wenn du was über WhatsApp verschickst, landet das ja sofort in dem Fotostream der User. Und wir haben gemerkt, dass die Leute das teilweise stört bei Content, den sie einfach in ihrem privaten Bereich gar nicht haben möchten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so nachrichtliche Fotos via WhatsApp verschickt von Angela Merkel und so weiter, das wollen die nicht. Und daher muss man da ein bisschen drauf achten, was man und vor allem auch wie oft man denen auf WhatsApp schreibt.
Okay. Aber heißt das, Bilder sind im Grunde komplett tabu für WhatsApp-Journalismus?
Also ich würde von Bildern und von Videos eigentlich total abraten, weil man da echt schnell Abmeldungen kassiert dafür. Was aber eigentlich ganz gut funktioniert haben, waren so GIFs. Also sobald man irgendwie da quasi einen Service mit verbindet, im Fall von GIFs ist es ja quasi wie so eine Postkarte, die die in WhatsApp weiterleiten können an ihre Freunde und so. Sowas kam eigentlich sogar ganz gut an.
Aber dann Audio- und Sprachnachrichten, die sind dann okay?
Ja, also wir waren da auch überrascht, dass das anscheinend akzeptiert wird. Aber ich denke mal, das hängt damit zusammen, weil man diese Audio-Sprachnachrichten ja nicht in der Galerie hat. Also quasi, wenn die Leute dann in ihren Foto-App öffnen und da halt fremden Inhalt sehen, das ist irgendwie komisch. Das wirkt dann tatsächlich doch ein bisschen invasiv auf die.
Das finde ich sehr interessant. Was habt ihr denn in der Zeit, als ihr das dann umgesetzt habt, noch gelernt? Was waren so die Reaktionen auf das, was ihr macht?
Also zum einen war ich doch echt erstaunt, wie sehr das akzeptiert wird, dass man als Medium auf WhatsApp präsent ist. Die Leute, die haben sich gefreut über unsere Nachrichten, die haben teilweise so Danke und hey cool und weiter so zurückgeschrieben. Also tatsächlich, als ob wir so eine Person für die sind. Das war so ein Learning. Das zweite war, dass Audio irgendwie doch anscheinend extrem gut funktioniert, gerade morgens, wenn die auf dem Weg zur Schule sind oder auf dem Weg zur Uni und nicht so wirklich Lust haben, was zu lesen. Und dann die große Überraschung für uns war tatsächlich dieser WhatsApp-Status. Also der hat echt reingeschlagen sozusagen. Und das war so ein bisschen für uns, also wir haben das alle nicht erwartet, weil es da ja auch gar keinen Präzedenzfall gab. Wir waren ja tatsächlich die allerersten Journalisten, die diesen WhatsApp-Status, also diese Story-Funktion bedient haben. Und da waren die Reaktionen echt richtig gut.
Auf Facebook haben wir ja Medien mit ganz vielen Trollen zu kämpfen. War das auch ein Thema bei euch?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also wir hatten, glaube ich, ein oder zwei von diesen 2500 Leuten, die uns so ein bisschen auf Trab gehalten haben mit mit Spam sozusagen. Aber die meisten Leute, die haben uns, also erstmal haben wir sehr viel Feedback bekommen. Also ich würde schon sagen, also der Großteil der Leute sind da halt auch aktiv, ja, also nicht nur konsumieren, sondern die haben irgendwie auch das Gefühl, dabei zu sein. Und die Stimmung auf WhatsApp ist einfach ganz anders als auf Facebook, weil es eben halt nicht so diese große Bühne ist, weil es ist eine closed community und da das ist einfach nicht so attraktiv, um dann so mit Hasskommentaren aufzutreten.
Wenn du sagst, ihr habt so viel Feedback bekommen und es gab viel Interaktion, was habt ihr eigentlich dann mit diesem Feedback und diesen Interaktionen gemacht? Also habt ihr das quasi direkt wieder einfließen lassen in die Inhalte, die ihr am nächsten Tag präsentiert habt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Zum Beispiel bei der Sprachnachricht, da haben wir in unserer Testphase, also wir haben davor, vor dieser Projektwoche schon ein paar Leute in unserer Testgruppe sozusagen gehabt und da haben wir oft das Feedback bekommen, hey, eure Sprachnachrichten, eigentlich cool, aber mehr als 3 Minuten, das kann ich mir morgens nicht antun, macht's bitte kürzer. Und das haben wir dann zum Beispiel auch direkt umsetzen können. Aber wir haben das tatsächlich teilweise auch für Recherchen benutzt, also quasi gefragt, was haltet ihr da von dem Thema, und haben dann eben auch Antworten bekommen. Was ich da auch noch mal kurz sagen wollte, was auch echt interessant war, wir haben diese App Jodel, die ja so ähnlich ist wie Twitter, nur anonym quasi, haben wir auch zur Recherche benutzt, und das war auch, also da haben wir auch extrem viel Input drüber bekommen, aber hauptsächlich über WhatsApp.
Was hat denn so überhaupt nicht funktioniert?
Da müsste ich mal überlegen. Also ich würde sagen, am ehesten noch so die GIFs, weil da haben wir nicht so viele Reaktionen drauf bekommen. Also auch nicht so viel, es kam auch nicht viel Schlechtes, so lass das bitte oder so, aber das war, glaube ich, so das, was man am ehesten weglassen kann. Und wir müssen auch echt sagen, also ich glaube, wenn wir das Projekt nochmal machen, würden wir diesen Facebook-Livestream weglassen am Abend. Wir haben ja gesagt, so weil wir eben für unsere Reportagen haben wir oft Fragen zurückbekommen, wie ist das zum Beispiel beim Thema Sexting? Das war eine Reportage, die wir gemacht haben. Wir haben Mädchen getroffen, die von Sexting betroffen war, und da kamen extrem viele Fragen zurück. Ist das legal und an wen muss ich mich wenden und so? Und dazu hatten wir eben abends diesen Facebook-Livestream, um da nochmal Experten einzuladen, um das Thema und die Fragen nochmal aufzugreifen. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. Also irgendwie Facebook scheint uncool zu sein, ist so mein Learning.
Wann macht ihr denn das Projekt nochmal? Oder was Ähnliches oder was Dauerhaftes? Weil die begeisterte Community hätte es doch bestimmt gern behalten, oder?
Ja, also an unserem letzten Tag, als wir dann angekündigt haben, dass es jetzt langsam zu Ende ist, haben wir echt viele traurige Nachrichten bekommen. Es gab auch einen Vorschlag, mach doch eine Kickstarter-Kampagne und so. Aber daran, also am Geld lag es nicht, sondern es liegt einfach daran, dass es schon extrem viel Aufwand ist, dass WhatsApp quasi, um das manuell zu machen, ist es noch nicht so weit. Also mit Chatbots ging es, aber mit dem Aufwand, den wir gemacht haben, ist es, glaube ich, so too much. Aber wir überlegen gerade, wie wir das auf einer kleineren Schiene weiterführen können.
Du hast noch was Interessantes am Anfang gesagt. Du hast also, das ist ja eigentlich schon, ich glaube 2015 haben viele Medien in Deutschland angefangen, einfach News rauszuholen, die rauszuverschicken. Also die nutzen WhatsApp als Linkschleuder, viele Radiosender nutzen das auch als direkten Kanal, um so eine Art Nachricht ins Studio zu schicken, auch manchmal eine Sprachnachricht und so. Aber das zeigt ja auch, dass ihr richtig auf dieser Plattform Geschichten erzählt und das mal ausprobiert habt. Was würdest du dir von anderen Medien wünschen? Oder wo glaubst du, wo gibt es da großes Potenzial? Vielleicht auch im Unterschied zwischen WhatsApp und Facebook Messenger, aber ich glaube, das sind nämlich große Unterschiede.
Also ich kann gut verstehen, dass viele Medien im Moment noch ein bisschen von WhatsApp quasi noch nicht so überzeugt sind, weil da ist die Stimmung tatsächlich ein bisschen wie im Wilden Westen. Also es ist sehr unsicher, ob man da nicht vielleicht gesperrt wird oder so, also weil offiziell ist, hat WhatsApp quasi noch nicht das Okay gegeben. Aber ich finde so diesen Messenger-Journalismus oder WhatsApp-Journalismus hat eigentlich extrem viel Potenzial, weil man tatsächlich unglaublich viele Leute in ihr, also halt so gut abholen kann, weil die da sehr viel auch zurückgeben. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass da, also gerade so WhatsApp-Podcast, diese Sprachmemo, dass da viele Medien und auch Radiosender da mehr Mut haben könnten, das mal auszuprobieren.
Was glaubst du, wie lange das noch dauert, bis wir tatsächlich ernstzunehmende, auch dauerhafte WhatsApp-journalistische Angebote sehen?
Oh, schwer zu sagen, aber ich finde, heute ist so auf jeden Fall mal ein Meilenstein, also so, dass diese Zahl allein, 250 Millionen Leute sind jetzt, nutzen diesen WhatsApp-Status. Das kam ja heute gerade raus. Also ich glaube, das ist schon eine Motivation für viele Medienhäuser, sich WhatsApp jetzt mal ganz genau anzugucken, weil das ist... Also das ist weitaus mehr als bei Snapchat. Da sind im Moment im Vergleich, glaube ich, so 160 Millionen User täglich. Und es gibt ja auch schon so die ersten Anzeichen, dass WhatsApp sich vielleicht dieses oder nächstes Jahr für Unternehmen auch öffnet. Und von dem her sehe ich da auf jeden Fall Chancen.
Was mit Medien? Das junge, ziemlich junge Medienmagazin.
Es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Mhm. Ihr kennt uns. Das ist unser Lieblingssatz. Mhm. Den versuchen wir Woche für Woche rauszuholen, auch um zu zeigen, dass es in den Medien tolle, neue Sachen gibt und Sachen, die man ausprobieren kann. Und ein Beispiel haben wir die letzten Minuten hier schon gehört mit Hanna Schwer. Sie macht gerade ihre Ausbildung an der Axel Springer Akademie und sie hat uns ein WhatsApp-Magazin vorgestellt, was die Volontäre dort ausprobiert haben.
Ja, aber Hanna, trotzdem frage ich mich, ob du eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen bescheuert bist, in den Journalismus zu gehen. Das ist doch eigentlich kein Beruf mehr mit Zukunft, oder?
Ja, ich glaube, man braucht auf jeden Fall Mut im Bauch, um sich in den heute noch für Journalismus zu entscheiden. Das stimmt. Aber was soll ich sagen? Es ist quasi eigentlich meine Leidenschaft, Social Media vor allem. Und daher glaube ich, bin ich hier genau richtig.
Was reizt dich denn am Journalismus?
Ja, zum einen natürlich, dass du immer die neue Leute triffst und immer so Sachen als erstes erfährst. Du bist immer quasi vor Ort auch. Also in der Axel Springer Akademie haben wir zum Beispiel auch die Chance, sehr oft rauszugehen und zu recherchieren zu bestimmten Themen. Und das gefällt mir sehr gut. Und ja, deswegen glaube ich, bin ich da schon richtig.
Aber das haben wir ja vorhin schon gemerkt, als du über Schotti erzählt hast, schon auch Bock zu gestalten und neue Sachen auch mit voranzutreiben.
Das stimmt, ja.
Cool. Du hast gerade mal so eine App erwähnt, die Jodel-App. Und ich glaube, da ist uns aufgefallen, hey, in Was mit Medien haben wir über Jodel noch nicht gesprochen. Es gibt immer inzwischen einige Journalisten, die Jodel zur Recherche nutzen. Du experimentierst auch ein bisschen damit. Ich glaube, du musst uns erstmal genauer nochmal darstellen, was ist Jodel eigentlich? Weil die ja vor allen Dingen im Hochschulumfeld gut funktioniert, wenn ich das so richtig gecheckt habe.
Genau, also Jodel wird vor allem von Studenten benutzt und das ist im Prinzip wie Twitter. Du kannst da deine Gedanken raushauen in kurzen Posts. Das Besondere ist aber, Jodel ist anonym. Also das heißt, du kannst da die intimsten Sachen über dich posten und niemand weiß, wer du bist. Und du kannst eben dann mit der Community quasi darüber reden. Das kann geliked werden und kommentiert werden und so weiter.
Also wenn ich jetzt schreibe, mein Moderationskollege hat keine Hose an, würde dann keiner wissen, was
ist Herr
Genau, ja.
Und wie nutzt du das zur Recherche?
Also ich habe das erste Mal bei den Kollegen von BuzzFeed gesehen. Die haben zum Beispiel letztens beim G20-Gipfel einen Polizisten quasi wie auf Jodel gefunden, der da von seinen Erfahrungen, von seinen Gefühlen erzählt hat, was ihm da durch den Kopf geht. Und so jemanden würde man natürlich nie auf Facebook oder Twitter finden, weil der kann ja da nicht einfach so drüber reden. Und das fand ich extrem interessant. Du kannst da halt einfach Leute quasi, also du kannst da Leute finden, die über Sachen dir was erzählen, was sie sonst nie machen würden. Und wir bei Schotti haben das zum Beispiel auch mal benutzt. Wir wollten nämlich jemanden finden, dessen Wohnung wir ausräumen können. Also wir haben einen Protagonisten für so einen Bericht gesucht. Und da haben wir einfach mal quasi rausgejodelt. Hey Leute, wir sind Journalisten und wir suchen jemanden, bei dem wir die Wohnung ausräumen könnten. Ist hier jemand, der gerne möchte? Und da hat sich dann tatsächlich jemand gemeldet. Und so haben wir auch mal Protagonisten gefunden. Aber ja, ansonsten ist das eben vor allem toll für Stories, die halt so ein bisschen tabuhaft sind. Also,
aber trotzdem nochmal, jetzt reden wir an anderer Stelle ständig über Fake News und Falschnachrichten. Man muss irgendwie nochmal besonders auf die Quellen achten. Jetzt, wenn das alles anonym ist, dann lädt das natürlich auch dazu ein, da einfach anonym Dinge abzuladen, die von vorne bis hinten nicht stimmen. Oder? Bin ich da jetzt zu pessimistisch?
Das stimmt, man muss dann natürlich mit den Leuten auch quasi den Kontakt auf einem anderen Kanal organisieren. Also wir haben dann zum Beispiel mit dem Typ, bei dem wir die Wohnung ausräumen wollten, wir haben dann Nummern ausgetauscht und so ging das dann. Im Fall von dem G20-Polizisten, über den BuzzFeed berichtet haben, der hatte quasi zum Beweis ein Foto da gepostet mit seiner Uniform. Also man hat sein Gesicht nicht gesehen, aber es war klar, das ist schon echt so.
Was wird denn so typischerweise bei Jodel ausgetauscht?
Also zurzeit sehr viele Witze über die Klausurenphase. Also man merkt das schon eindeutig, dass da fast nur Studenten und junge Leute abhängen. Es wird auch oft so Anmachtipps oder halt irgendwie so. Also es wird wirklich sehr viel Intimes da preisgegeben, weil man sich eben sicher sein kann, dass die Identität quasi versteckt bleibt.
Hanna Schwer hat auf jeden Fall heute Abend auch sehr viel, naja, nicht Intimes, aber doch schon sehr hinter den Kulissen Wissen preisgegeben und ein bisschen an den Erfahrungen hat teilhaben lassen. Und es gibt auch einen super schönen Begleittext, den Hanna geschrieben hat. 7 Dinge, die ich über WhatsApp-Journalismus gelernt habe. Ich habe den Link zu diesem Medium-Artikel gerade mal getwittert auf twitter.com/fine und da könnt ihr das dann auch mal anklicken und euch auch nochmal in Ruhe durchlesen.
Ich habe mir gerade überlegt, wir könnten doch eigentlich mal eine anonyme Ausgabe von Was mit Medien sozusagen machen, eine Jodel-Ausgabe von Was mit Medien. Das hätte vielleicht was.
Wo man so seine Medienbeichten loswerden kann.
Zum
oder
Beispiel.
So.
Dass keiner sagt, wie er heißt.
Ja.
Auch wir nicht.
Nein.
Und
es fällt auch gar nicht auf.
Nee.
Hanna, hättest du was zum Beichten, Hanna?
Nee, ich habe gerade nichts zum Beichten. Ich habe eine weiße Weste.
Ha! Gelogen.
Dann hast du die perfekte Voraussetzung, unsere Schiedsrichterin zu sein, weil gleich ist noch Zeit für unser Medienquiz, Herr Pähler.
Ja.
Ich hoffe, in deinem Urlaub hast du dir gute Fragen überlegt.
Auf jeden Fall, ich habe nichts anderes getan.
Ich habe auch tolle Fragen und Hanna, magst du unsere Schiedsrichterin sein?
Klar.
Bist du bereit, Herr Pähler?
Ja, auf jeden Fall.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ah, endlich mal wieder.
Ich freue mich, dass wir spielen und heute wird es mit rechten Dingen zugehen, denn Hanna wird unsere Schiedsrichterin sein.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wer am Ende mehr Punkte hat. Hanna wird dann schon richten. Und Herr Pähler,
ja.
Ich habe mir heute übrigens Fragen über Mediendinge, also über Sendungen, die jetzt im Herbst auf uns zukommen, formuliert, auf die ich mich freue.
Okay.
Da bin ich schon sehr gespannt. Magst du anfangen?
Ja, ich fange an. Ich freue mich nämlich auch auf etwas, das auch im Herbst kommt, also beziehungsweise im Herbst auch mit vorbereitet wird. Also einerseits läuft im Herbst, ja, da bin ich ja klassischer Fernsehzuschauer an der Stelle, eine neue Staffel von Die Höhle der Löwen. Haben wir ja im
Ja, mach, frag mal ruhig.
Ja, und ich frage dich jetzt, es gibt sozusagen wenn man so will, ein Spin-off. Einer der Löwen wird nämlich eine eigene Show bekommen, die dann im Herbst gedreht wird. Geht's auch um das Thema Gründen. Mhm. Und die läuft aber bei Sat.1. Und ich möchte von dir wissen, du kannst alternativ, dann weißt, glaube ich, wer es ist, aber du sollst mir sagen, wie denn diese Show heißen wird, die dieser Löwe dann in Sat.1 präsentieren wird.
Also erstmal Carsten Maschmeyer macht es ja, ne? Mhm. Der alte AWD Finanz, ich sag jetzt mal Mensch. Ist das jetzt meine Chance zu antworten?
Ja.
Ja, das ist deine Chance.
Ah.
Heißt das ganze Ding.
Ja, das ist richtig.
Das finde ich schon gut.
Also das, da hast du einen Punkt.
Ja, das finde ich, das ist ein Punkt für mich, das freut mich.
So. Ich glaube, so wie du gelacht hast, hattest du diese Frage auch auf deinem Zettel und ich würde mir gerne auch einen Punkt geben damit.
Na gut.
Da bin ich wieder dran.
Okay.
Wo ich mich auch riesig drauf, zweite Frage jetzt von mir, worauf ich mich riesig freue, ist, ich glaube du auch ein bisschen, es gibt ja, im September kommt eine neue Star Trek Serie. Ja?
Da weiß ich gar nichts drüber, aber frag
echt
mal.
Echt nicht? Nee. Okay, die heißt Star Trek Discovery und ich möchte von dir wissen, wann die spielt. Also es gibt ja immer dieses Zeitfenster. Mhm. Ich gebe dir auch was zur Auswahl.
Ja.
Also das sind ja immer so, bis jetzt das Star Trek-Universum erstreckt sich ja irgendwie so auf so 200 Jahre, glaube ich, so irgendwie. Und jetzt frage ich dich, spielt diese Serie zwischen der Enterprise mit Captain Kirk und der Enterprise mit Captain Picard? Bis jetzt ja noch unbesetztes Terrain. Mhm. Spielt sie sozusagen, sind sie ganz jung, spielt sie nach dem Thema Star Trek Voyager?
Ja.
Oder spielt sie quasi so ähnlich wie hier bei Star Wars noch vor der ersten Enterprise?
Das war der Titel ist Discovery, ne?
Ja.
Ich glaube, spielt vor der ersten Enterprise.
Das
Weil
ist
Enterprise
richtig.
Hat ja schon einen Forschungsauftrag.
Ja, das ist richtig. Also das ist schlau kombiniert.
Wie steht's?
Ich weiß nicht, muss Schiedsrichter fragen, aber ich habe 2 für dich gezählt bis jetzt.
Doch, 2-0 für Daniel.
Yay! Ich habe auch noch einen Punkt bekommen, dachte ich.
Wenn das unser Schiedsrichter gelten lässt, Hannah?
Naja, okay.
Na gut, okay. 2-1.
Dann bist du jetzt dran, Daniel.
Herr Perl, es ist ja sehr, sehr selten, dass auf diesem Senderplatz bei Deutschlandfunk Nova, wenn wir beide nicht da sind, dann eine Vertretung da ist, die nicht Dennis Horn heißt. Manchmal heißt sie Barbara Schöneberger und zwar einmal im Jahr zum Deutschen Radiopreis.
Ja.
Auch in diesem Jahr, am 7. September können wir beide ausschlafen.
Ja.
Meine Frage an dich ist, der Deutsche Radiopreis hat in diesem Jahr einen besonderen Ausstrahlungsort. Von wo wird der Deutsche Radiopreis in diesem Jahr gesendet? Wir freuen uns schon auf diese Sendung im Herbst.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil wir ja schon die Info aus der Redaktion bekommen. Denkt bitte dran, dass ihr an diesem Tag nicht sendet. Deswegen weiß ich es, ich weiß es nicht.
Also Hamburg ist wieder richtig.
Mhm. Ich weiß es trotzdem nicht. Ich nehme meinen Joker, ich frage Hannah.
Das ist ja jetzt gemein. Also ich weiß das ja auch nicht. Ich weiß nur, wo der Webvideopreis ist.
Der ist normalerweise in Düsseldorf. Also ob im nächsten Jahr, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall der Deutsche Radiopreis, der wird in der Elbphilharmonie in diesem
Jahr.
Hätte
ich auch drauf kommen können.
Ja, hättest du können, Herr Perl, aber hast du nicht, ne?
Jetzt frage ich dich mal eine Frage. Auch eine neue Sendung, die aber eigentlich schon ganz alt ist. Und das ist jetzt eigentlich auch keine Frage für mich, für dich und schon gar nicht für unsere Zielgruppe. Aber kennst du noch so früher aus dem WDR Hier und Heute?
Ja.
Kommt jetzt demnächst, war früher ja im Fernsehen, ne? Kommt jetzt demnächst auch ins Radio. Mit einer eigenen Sendung. Im August. Auf welcher Welle?
WDR 4.
Das ist richtig, das war aber auch nicht so schwer.
Ich hab geraten. Das ist schön. Ja, Gutes bleibt, sagt man ja so schön auf dieser Welle. Also, okay, cool. Ich freue mich. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Herr Pähler, wir haben schon gerade gehört, am 7. September gibt es den Deutschen Radiopreis.
Ja.
Am 5. September startet die neue Staffel Die Höhle der Löwen.
Ja.
Die wievielte Staffel ist das?
Die dritte.
Vierte.
Ich hab jetzt aber total die zweite mit Carsten Maschmeyer.
Ich habe total den Überblick verloren. Wie steht's denn eigentlich so, Hannah?
Ich glaube, ich habe einen Punkt gemacht.
Also so wie ich das jetzt mitgezählt habe, müsste es 2-2 stehen.
Ha! Ah!
Herzlichen Glückwunsch, Herr Päder, fürs Nicht-Verlieren.
Ich glaube, die Schiedsrichterin sollte nochmal nachziehen. Aber herzlichen Dank.
Hanna.
Ja, okay, vielleicht bin ich doch parteiisch.
Herzlichen Dank für deinen Besuch, Hanna.
Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Uns auch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.